Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Westend. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Christian Scherz. Christian Scherz ist einer der bekanntesten Medienanwälte Deutschlands. Das Manager-Magazin hat ihn mal als Kettenhund des deutschen Geld- und Wirtschaftsadels bezeichnet. Er selbst bezeichnet sich gerne als Verfechter der Privatsphäre. Vertreten hat er viele, wenn nicht sogar fast alle, um nur mal ein paar zu nennen: Cristiano Ronaldo, Thomas Gottschalk, Klaus Wowereit, Jan Böhmermann, Barbara Schöneberger, Christian Lindner, Hannelore Elsner und Herbert Grönemeyer. Im Podcast sprechen wir darüber, warum er das macht, was er macht und wie er das macht. Wir sprechen über seine Jugend im linken Berlin, über seinen Papa, der Polizeipräsident war, und über den Wert von Privatsphäre in unserer heutigen Zeit. Es geht um Julian Reichelt und Prince Harry, um Medien und Macht und um die, wie er sagt, gnadenlose deutsche Empörungsgesellschaft. Eine Runde Berlin mit Christian Scherz. Los geht's.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. In unserer neuen Serie erfahren Sie, wer in der Berliner Kultur wirklich wichtig ist. Die Tagesspiegel-Redaktion hat dafür die 100 spannendsten und einflussreichsten Köpfe der Szene ausfindig gemacht. Bei uns lernen Sie sie alle kennen.
Der neue Tagesspiegel. Zwei Zeitungen in einer. Aus der Welt und aus der Weltstadt. Jetzt am Kiosk oder testen auf tagesspiegel.de/jetzt.
Hier ist es jetzt relativ voll tatsächlich.
Setzen wir uns nebeneinander gegenüber?
Gerne gegenüber.
Wunderbar, perfekt.
So, Christian Scherz, herzlich willkommen in der Ringbahn.
Herzlich willkommen.
Du hast dir die Station Westend als Startstation ausgesucht, ja. Nicht zu verwechseln mit Westkreuz
und Witzleben.
Witzleben.
Die sind alle hier hintereinander weg. Ja.
Warum Westend?
Also es gibt ein Plattencover von 1977, 78. Da sind zwei Helden meiner Jugend vereint, nämlich das ist Klaus Hoffmann, der Berliner Liedermacher. Der dann Album Westend hieß das tatsächlich. Und das Foto war von Jim Marchetti, das Coverfoto auf diesem Bahnsteig. Und da ich Klaus Hoffmann seit meiner Jugend als Berliner, Westberliner Jugendlicher, und er ist ja bis heute aktiv als Liedermacher und singt über die Stadt Liebe und Schätze, dachte ich, das passt irgendwie zusammen. Und auch eben dieses Foto von Jim Marchetti, der ja dann sehr viele Stars hier in Berlin gemanagt und fotografiert hat, das passt irgendwie.
Das Foto, das wir eben noch versucht haben, auf dem Bahnsteig nachzustellen.
Ja, ich weiß nicht genau, ob die vielleicht der Bahnhof Westend früher der heutige Bahnhof Witzleben ist, weil von der Location sah das irgendwie vom Foto eher aus wie der Bahnhof Witzleben, also das alte Foto von Klaus und Jim. Aber
warum war das so eine Ikone für dich? Weil so ein bisschen kam auch noch so aus der 68er-Szene mit raus.
Ja, ne? Naja, ich bin natürlich nicht 68er von meinem Alter her, ich bin auch nicht Kind von 68ern, obwohl mein Vater da theoretisch in die Generation fällt. Der war dann schon Richter und politisch wahrscheinlich auch eher woanders. Weil ich einfach mit dem aufgewachsen, sozialisiert bin. Wenn man damals in den 70er, 80ern in Berlin Jugendlicher war, gab es halt die üblichen Bands, ne? Spliff, Nina Hagen, aber eben auch, wenn man mehr auf Texte noch Wert legte und mehr auf lyrische Sachen, war eben Klaus Hoffmann hier der Berliner Liedermacher, neben Reinhard May natürlich.
War man automatisch links, wenn man in den 70er, 80ern als Jugendlicher in Berlin aufgewachsen ist?
Ich würde sagen, ja, weil so junge Union-Leute, die haben wir, wenn, kopfüber in die Mülleimer dann im Zweifel gesteckt, also jetzt nicht wörtlich. Also man war eigentlich eher links, friedensbewegt, Atomkraft, nein, danke, Frieden schaffen ohne Waffen, Aktion Sühnezeichen, das war so, ich war ja auch in so einer Kirchengemeinde aktiv, in der evangelischen Kirche. Nee, da war man schon eher politisch da, doch, muss man schon sagen.
Und wie verträgt sich das mit einem Papa, der Polizeipräsident ist?
Naja, das war natürlich nicht einfach. Also er wurde Polizeipräsident, das war 1987, da war ich ja schon, warte mal, da war ich schon 21, habe schon Jura studiert und meine politische Phase, wo ich schon sehr, sehr links war und Ernesto Cardenal gelesen habe und Che Guevara und so weiter verehrt habe, da war ich noch jünger, da war ich so 15, 16, 17. Mit 21 habe ich ja schon studiert, da war ich zwar immer noch linksliberal, würde ich sagen, aber nicht mehr so radikal. Und es war natürlich, du darfst ja nicht vergessen, das war ja eine Zeit, als mein Vater Polizeipräsident wurde, da brannte ja die Stadt. Also das war ja wirklich Frontstaat Berlin. Da stand die Mauer noch und dann kam der Reagan-Besuch 1988, glaube ich. Da brannte Kreuzberg und mein Vater war praktisch der für die Polizeieinheiten zuständige Chef und hat dann damals war dann auch verantwortlich für die Sicherheitslage, für die Situation bei den verschiedenen Demonstrationen zum 1. Mai. Also das war natürlich nicht toll, weil man auch in der Uni wurde es natürlich permanent darauf angesprochen. Ich hatte noch eine Band damals in Kreuzberg, das weiß ich noch. Da waren noch zwei Sängerinnen dabei, waren glaube ich 10 Leute. Und die waren, glaube ich, damals im schwarzen Block aktiv. Natürlich haben die dich gefragt, wie definierst du dich zu deinem Vater und so weiter. Ich muss aber sagen, heute sehe ich die Dinge etwas anders, naturgemäß. Ich würde mir heute ein bisschen mehr starken Rechtsstaat in der Stadt wünschen, für den mein Vater damals sicherlich stand.
Starker Rechtsstaat in dem Sinne auch, dass es also auch politisch gewünscht. Wir haben ja heute diese Innensenatorin Iris Spranger. Mit der bist du so.
Nee, politisch nicht. Ich glaube einfach, dass der Staat und die Gesellschaft funktioniert, wenn der Rechtsstaat funktioniert. Und ich glaube, das, was wir im Augenblick in der Gesellschaft haben, die völlige Verrohung im Netz, Hate Speech etc., Görlitzer Park, du kannst eigentlich mal auch die Clans, ich glaube, das hat schon alles damit zu tun, dass auch gerade in Berlin, finde ich, der Rechtsstaat manchmal einfach nicht durchgesetzt wird. Und Rechtsstaat ist eigentlich ein hohes Gut, nämlich das heißt, dass jeder Bürger sich darauf verlassen kann, was in einem Staat gilt. Jeder darf seine Meinung äußern, er darf noch nicht die Rechte anderer verletzen, Straftaten müssen geahndet werden und all das ist ein bisschen schlapper geworden, ist mein Gefühl. Also ein Zustand wie im Görlitzer Park, dass praktisch letztlich es geduldet wird, dass da Drogenhandel stattfindet, das finde ich unerträglich. Also auch für Kinder, die da spielen, für junge Familien, die da langlaufen. Was sollen die Menschen glauben, wenn der Staat da nicht funktioniert? Aber genauso, wie der Staat eben jahrelang diesem rechten Hass im Netz nichts entgegengesetzt hat. Das kommt jetzt langsam, weil ich glaube, auf Worte folgen Taten. Und ich glaube, diese Verrohung, auch diese bis zu Mordversuchen an Morddelikten an Politikern durch rechten Hass und durch rechte Täter, Rechtsextremisten. Möglicherweise wäre da schon, wenn man früher dem das sanktioniert hätte, wären bestimmte Dinge verhindert worden, glaube ich schon.
Wir hatten ja halt gerade jetzt auch den Fall kürzlich, dass unsere Verkehrssenatorin und Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ja auch nicht digital, aber bedroht wurde. Da ist ein Brief eingegangen bei ihr mit einer Patrone und einer Morddrohung. Das fällt ja auch so ein bisschen in diese Geschichte mit der Verrohung mit rein.
Ja, ich habe das auch gerade in einem Vortrag nochmal, einem wissenschaftlichen Aufsatz als Jurist formuliert. Ich finde, dass der Persönlichkeitsschutz von Politikern auch verstärkt werden muss. Weil wenn man sich die Rahmenbedingungen für Politiker regional wie national anguckt, sind die natürlich nicht in keinster Weise ideal. Zum einen ist natürlich völlig berechtigt, setzt du dich jeden Tag der Kritik aus bei deinem politischen Arbeiten und Handeln. Also auch die Minister können es ja eigentlich keinem so richtig recht machen. Gleichzeitig wird der Politiker extrem bedroht durch auch oft rechten Hass, sexistische Kommentare bei weiblichen Politikern und so weiter. Also auch was Verkühners da aushalten musste, was dann erst letztlich vom Bundesverfassungsgericht korrigiert wurde. Da meine ich schon, dass die Rahmenbedingungen für Politikerinnen und Politiker sind schon verheerend, muss man schon sagen.
Wie würdest du denn sagen, kann man die verbessern oder was müsste da konkret
indem man
passieren?
Indem man zum Beispiel tatsächlich den versucht, eben diesen Hass im Netz stärker zu ahnden und zu begrenzen. Und da passiert ja auch einiges. Also auch die Ermittlungsbehörden in Berlin haben ja extra Stellen für Hass eingerichtet. Ich habe mich auch mal neulich auf einer Podiumsdiskussion vom Deutschen Anwaltsverein, damit die zuständigen Ermittlerinnen unterhalten. Da ist ja inzwischen Umdenken erfolgt. Also da passiert jetzt schon einiges. Aber es gibt lange wurde es eben nicht hinreichend geahndet. Und guck mal, es gibt ja sogar im Regionalen, bei Leuten in den Dörfern, in den Gemeinden, viele wollen ja gar nicht mehr da politische Ämter übernehmen, weil sie durchgehend bedroht werden. Ja, das muss man einfach sagen. Da muss der Staat eben diejenigen, die Verantwortung in Staat und Gesellschaft übernehmen, auch schützen. Und das andere, was ich sagen muss, dass natürlich auch die Medien, das ist ja ein bisschen mein Geschäft, dass die Medien schon, finde ich, die Persönlichkeitsrechte von Politikern nicht hinreichend schützen. Also die Rechtsauffassung, dass eben ein Klaus Wowereit es hinnehmen muss, dass Fotos von ihm bei einem privaten Abendessen in der Bildzeitung gedruckt werden. Nur wenn, es muss nur drunter stehen, morgen hat er eine wichtige Abstimmung im Parlament, schon darf man es drucken. Christian Wulff, der Politiker, geht mit einem Einkaufswagen Jahre nach seinem Rücktritt einkaufen. Der Bundesgerichtshof sagt, ja, es ist zulässig, es ist ein öffentliches Informationsinteresse, was in seinem Einkaufskorb ist. Wenn die Rahmenbedingungen so sind, werden nur noch Leute sich dieses geben, die, weiß ich nicht, vielleicht. Also jedenfalls, glaube ich, kluge Menschen müssen sich genau überlegen, gehe ich in die Politik, wenn die Rahmenbedingungen der Hass sind, ich kann es keinem recht machen Und dann auch noch, die Gerichte sagen, dass eigentlich der Politiker freiwillig ist, was Fotografen, Berichterstattung von Privatsphäre und so weiter angeht. Also insofern fordere ich zum Beispiel auch einen viel stärkeren Schutz der Privatsphäre von Leuten, die hier in Staat und Gesellschaft Verantwortung übernehmen.
Das ist ja tatsächlich eine interessante Frage, so wie weit darf man eigentlich in die Privatsphäre von Politik eindringen, weil man natürlich auf der anderen Seite auch theoretisch argumentieren kann, dass es mich natürlich auch interessiert, was da für ein Mensch letztlich steht, der mich regiert. Da brauche ich nicht unbedingt Bikini-Fotos von diesem Menschen dafür, um das zu verstehen, aber der Mensch ist ja auch immer Teil des Politikers, oder?
Ja, aber wir haben leider eine Rechtsprechung in Deutschland, die sagt, wenn du deine Privatsphäre aufmachst, also wenn du die Leute reinholst, die Medien in deine Privatleben, Home-Stories machst, verlierst du den diesbezüglichen Rechtsschutz. Und deswegen empfehlen wir auch den Mandanten, die ich vertrete, die in der Öffentlichkeit stehen, auch den politischen Mandanten, die ich habe, Minister und so weiter, denen empfehlen wir schon, lasst im Wesentlichen die Privatsphäre zu. Also lasst keinen in eure Privatsphäre rein, weil dann nämlich die Gerichte sagen, musst du erst recht etwas hinnehmen. Ich weiß auch nicht, ob der Politiker, ob man den durchleuchten können muss, was seine Privatsphäre angeht. Erst einmal beurteile ich einen Politiker nach seinem Tun, nach seinem Handeln, nach seinen politischen Auffassungen und so weiter. Und ich finde, ich muss nicht unbedingt wissen, mit wem er verheiratet ist, wie viele Kinder er hat etc. Es geht eigentlich erst einmal niemandem was an. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist das nicht unbedingt gefordert. Wobei aber, wie gesagt, das ist ja auch das Problem. Die Gerichte sagen, dass der Politiker auch Eingriff an seine Privatsphäre mehr hinnehmen muss als etwa ein Schauspieler oder ein Moderator. Das finde ich falsch. Warum muss man wissen, wo genau ein Politiker wohnt, wie seine sexuelle Orientierung ist etc.? Es geht eigentlich niemandem was an. Und es gibt ja auch viele Politiker, die das gelernt haben und ihre Privatsphäre geschützt lassen.
Ich würde gleich nochmal auf jeden Fall auf dieses Thema Privatsphäre zurückkommen. Ich würde nur vorher einmal ein Spiel mit dir spielen. Und zwar heißt das...
Eine Station, Entscheidungen.
Du kriegst immer zwei Begriffe und musst dich, wie das Spiel heißt, für einen entscheiden. Ich würde einfach mal loslegen.
Ich muss mich entscheiden.
Du musst dich entscheiden, das ist die knallharte Regel in diesem Podcast, ja.
Okay.
Berlin, Ost oder West?
West.
Tag oder Nacht?
Oh. Ich bin schon eine Nachteule, also vielleicht doch Nacht, ja.
Stadt oder Land?
In the long run Stadt.
Tram oder Taxi?
Im Augenblick Taxi mehr.
Da müssen wir den kurzen Einschub machen. Du hast, bevor wir hier eingestiegen sind, erzählt, dass du dich nicht erinnern kannst, wann du das letzte Mal Öffis gefahren bist.
Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal S-Bahn oder U-Bahn gefahren bin.
Aber es ist so schön hier, so ruhig und leer.
Du darfst ja nicht vergessen, ich sitze ja ganz viel in meiner Kanzlei alleine in meinem Zimmer und diktiere und mache Schriftsätze und treffe Mandanten bei mir, was ja immer auch ein vertraulicher Moment ist. Also ich sehe gar nicht so viele Menschen jeden Tag.
Das heißt, das ist jetzt für dich hier total der Schockmoment, dass ihr so die Klassen
ein bisschen,
an uns vorbei.
Also ich habe ja schon viele Interviews gegeben, aber Interviews praktisch, wo praktisch gerade in der Fernsehsendung, wenn man jetzt bei Anne Will oder Maybrit Illner sitzt, ist man im Studio und guckt eine Fernsehkamera an. Hier ist man so mittendrin, aber wie gesagt, ich finde die Erfahrung gerade ganz interessant und tatsächlich, das soll gar nicht elitär klingen, es hat sich einfach durch meinen beruflichen Alltag, weil ich so durchgetaktet bin, fahre ich ganz selten S-Bahn oder U-Bahn. Ich habe einfach nicht die Zeit.
Wie viele Stunden hat dein Tag normalerweise?
Also im Augenblick fange ich manchmal um 7 Uhr an, habe bis 22 Uhr noch zu Diktate oder Telefonate oder Calls oder Treffmandanten, also sehr viele.
Und hat man dann auch noch ein Leben so neben dem beruflichen?
Das muss man haben. Ich sage aber meinen jungen Anwälten, die bei mir anfangen, Work-Life funktioniert als Medienanwalt nicht. Also Work-Life-Balance. Also dass man 50-50 vergiss es. Lass dich vergessen, es kommt eine Schlagzeile raus und da muss ich sofort tätig werden. Also eigentlich wie ein, hier kann man auch schnell krank werden in öffentlichen Verkehrsmitteln, ne?
Hatte die erste Fahrt wieder ohne Maske tatsächlich, ne?
Ich werde tatsächlich nicht so oft krank und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich wirklich wenig öffentliche Verkehrsmittel fahre, fällt mir gerade auf. Mhm.
Sollen wir mal weitermachen? Ich habe noch ein paar Entweder-Oders.
Okay. Oh mein Gott.
Beruf oder Berufung?
Berufung.
Recht haben oder Recht bekommen?
Recht haben.
Prozess oder Vergleich?
Prozess.
Bild oder Bunte?
Ist beides Dreck. Da gibt's nichts. Tut mir leid, das geht einfach nicht. Das sind beides für mich permanente Verletzer von Persönlichkeitsrechten.
Komm, wir machen was Leichteres. Bild oder Tagesspiegel?
Tagesspiegel.
Danke. Digital oder analog?
Ich, ehrlich gesagt, analog.
Kopf oder Bauch?
Kopf.
Reden oder zuhören?
Ich rede schon auch gerne.
Laut oder leise?
Inzwischen eher leise, je älter ich werde.
Couch oder Cocktail?
Cocktail.
Döner oder Currywurst?
Ehrlich gesagt, Döner.
Bodensee oder Balearen?
Balearen.
Realist oder Optimist?
Realist.
Macht oder Geld?
Das beim Anwalt, ehrlich gesagt, Macht hat ja ein Anwalt eigentlich nicht. Wobei dann vielleicht eher Geld. Aber das ist wirklich schwierig.
Warum?
Weil ich zwar in meinem Beruf nie daran gedacht habe, dass man damit irgendwie, das muss man mir jetzt nicht glauben, aber als ich junger Anwalt war, war ich wirklich getrieben. Kann ich euch nochmal erzählen, warum ich das mache?
Ja, erzähl doch mal.
Weil ich mit 16 die verlorene Ehre der Katharina Blum gelesen habe von Heinrich Böll und die Art und Weise, wie in diesem fiktiven Roman eine Frau von den Medien vernichtet wird, obwohl sie gar nichts falsch gemacht hat, außer eine Nacht mit einem Terroristen zu verbringen, von dem sie nicht wusste, dass er ein Terrorist ist. Das hat mich schon wütend gemacht und ich habe dann tatsächlich relativ schnell im Jurastudium mich auf diesen Bereich Persönlichkeitsschutz, Medienrecht spezialisiert und das dann auch zu meinem Beruf gemacht, was aber auch bei mir wirklich eine Berufung ist. Ich finde es, die Menschen sind wehrlos gegen solche medialen Vernichtungen, Tsunamis und gerade einfache Menschen können sich nicht zur Wehr setzen, wenn sie gerade ein Kind verloren haben durch ein Unglück und dann die Bildzeitung das Kind dann mit einem Foto auf den Titel hebt und das am Kiosk zu sehen ist. Das sind zusätzliche Traumatisierungen. Das treibt mich an. Und deswegen, das war mein Grund, warum ich es gemacht habe. Aber durch die mediale Entwicklung, dass die Medien natürlich inzwischen nicht nur schon immer die vierte Gewalt waren, aber es eben auch sehr viele Verrohungen bei den Medien gibt, gerade bei der Boulevardpresse, habe ich auch sehr viel zu tun. Wenn Anwälte sehr viel arbeiten, verdienen sie auch Geld. Das ist ja klar. Ja, und dann hat sich daraus eben auch ergeben, dass man eben einigermaßen gut verdient, vielleicht besser als ein Richter oder Leute, die in der Justiz arbeiten. Also wenn man, okay, um die Frage zu beantworten, wenn man Macht so definiert, dass ich damit Dinge verändere durch meine anwaltliche Arbeit, dann lieber Macht.
Die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, das sind ja zum Großteil Menschen, die beides so ein bisschen haben, also Macht und ja. Geld, oder? Also ich meine, das Manager-Magazin, das hast du wahrscheinlich auch schon 500 Mal jetzt gehört, aber hat dich als Kettenhund des deutschen Geld- und Wirtschaftsadels bezeichnet. Du hast, wenn man sich die Liste anguckt, wen du alles vertreten hast, dann hast du ungefähr jeden vertreten. Also irgendwie von Thomas Gottschalk, Klaus Wowereit, Jan Böhmermann, Barbara Schöneberger, Herbert Grönemeyer, Helene Fischer-Sieth, Annalena Baerbock, zuletzt Christian Lindner. Ich weiß nicht, habe ich jemanden sehr wichtigen vergessen auf dieser Liste? Wahrscheinlich möchtest du noch ergänzen?
Ich darf jetzt zu meinen Mandanten nichts, also Anwalt nichts sagen, aber viele, viele Namen sind öffentlich bekannt, ja.
Warum rufen dich all diese Menschen an?
Die rufen mich an, wenn sie der Auffassung sind, dass über sie entweder eine Berichterstattung droht oder eine Berichterstattung erfolgt ist, die ihre Rechte verletzt und möchten das korrigiert wissen. Um es ganz einfach zu formulieren.
Wie oft rufen dich diese Menschen an? Also wenn du dir so deinen Tag anguckst, wie oft kriegst du da
am
Notfall?
Tag?
Ja.
Kriegen wir 4 bis 5 solche Fälle rein.
Und das sind dann immer alles Akutfälle, wo man
ja
sofort handeln muss?
Ja, oftmals, ja. Was ich auch noch viel mache, ist Beratung von. Es gibt den anderen Bereich, ich mache ja Persönlichkeitsrecht im Wesentlichen als Rechtsgebiet, also der Schutz der Persönlichkeit, was muss eine Persönlichkeit hinnehmen in der Öffentlichkeit. Und was ich auch sehr viele mache und was wir auch auf der anderen Seite machen, ich betreue sehr viele Film- und Fernsehproduktionen, wenn die reale Sachen verfilmen. Also wenn das Gladbecker Geiseldrama oder der Entführungsfall so und so oder eine Biografie verfilmt wird über einen berühmten Menschen. Da bitten mich meistens die Filmproduzenten und Sender, diese Dinge zu lektorieren, die Drehbücher zu lektorieren. Also so habe ich zum Beispiel damals diesen NSU-Dreiteiler der ARD, die Drehbücher lektoriert. Da ging es ja um die Verfilmung auch von Chepes Aufwachsen, wie sie zur Terroristin wurde, zur rechtsextremen Attentäterin. Und das wurde ja gedreht, während sie noch im Gerichtssaal auf der Anklagebank stand, wo sie ja eigentlich theoretisch erst noch mal als unschuldig zu gelten hat. Und diese schwierigen Rechtsfragen mache ich und ich lektoriere auch Bücher für große Verlage, wenn sie Angst haben, dass die Bücher per einstweiliger Verfügung gestoppt werden. Also das mache ich auch, aber der Regelfall ist, dass ich Mandanten vertrete, die eben mich anrufen und sagen, hier wird über meine neue Beziehung berichtet, hier wird über meine Trennung berichtet, hier wird über meine Krankheit berichtet, hier wird der Wahrheit zuwider behauptet, ich hätte das und das gemacht. Das sind die Fälle, die bei mir landen.
Du hast mal gesagt, dass man für den Job einen gewissen Killerinstinkt braucht.
Ja, man braucht eine Wut und muss auch den Willen zum Sieg haben, um es mal etwas nüchterner zu formulieren. Das heißt, ich reite ja nicht raus, um zu verlieren. Das heißt, ich habe dann schon das Ziel, bin auch sehr, sehr ehrgeizig, für den Mandanten möglichst schnell das beste Ergebnis zu erzielen. Ich vergleiche meine Arbeit, wenn man es ein bisschen vergleicht, immer mit jemandem, der in einer Notaufnahme sitzt und dann Erstversorgung machen muss bei Notfällen durch Unfälle. Und bei mir ist es halt die persönliche Ehre und der Reputationsschutz, wo ich aber genauso schnell handeln muss, weil ich muss dir nicht sagen, wie Medien funktionieren. Wenn die Sache am Morgen in der Zeitung steht, ist das dann ein bisschen eine Agentur, das übernimmt, vergeht eine Stunde oder 2 Stunden. Und in der Zeit muss ich versuchen, das zu verhindern.
Und wann weiß man denn, wenn du sagst, sozusagen, es geht darum, auch zu gucken, dass der Ruf des Menschen nicht beschädigt wird oder die Ehre nicht beschädigt wird. Manchmal sind die Menschen ja auch einfach, kann man vielleicht so sagen, selbst dran schuld.
Ja, das ist sehr kompliziert. Also, oder man muss es differenziert betrachten. Zunächst einmal gibt es den Prominenten, der durch sein Songwriting, sein schriftstellerisches Werk, seine politische Arbeit, seine Moderation, sein journalistisches Tun öffentlich bekannt geworden ist, aber seine Privatsphäre immer geschützt hat und dann eben durch irgendein Ereignis in, praktisch unabhängig von seiner Prominenz, weswegen er prominent ist, in die Schlagzeilen gerät. Trennung, das sind meistens Themen aus der Privatsphäre. Und das müssen normale wie auch prominente Personen erstmal nicht hinnehmen. Die Privatsphäre ist geschützt. Und ich habe tatsächlich das Problem, was ich beobachte, wir haben eine gnadenlose Gesellschaft. Nicht nur dieses Skandalisieren von nichts, was permanent passiert. Also jeder Fehltritt eines öffentlichen Menschen, eines öffentlich bekannten Menschen, führt inzwischen sofort zu einem Gerichtshof, einem öffentlichen Gerichtshof, dass nicht nur die Medien, sondern auch der Bürger, das Internet, Social Media, alles bewertet, was Menschen öffentlich machen. Und wenn sie auch nur einen Fehler machen, haben wir gerade in Deutschland die Tradition, hören manche nicht auf, bis die Leute am Boden liegen oder auf sie weiter eintreten. Das kotzt mich an, um es deutlich zu sagen. Und das tut auch nicht für unser Gemeinwesen und trägt auch nicht zu unserer Gesellschaft bei, wenn die Stimmung im Land so ist, wie sie ist. Wir Deutschen haben aber tatsächlich eine Tradition. Wenn ich an Marlene Dietrich denke, wenn ich an Romy Schneider denke, die Leute werden außer Landes getrieben, wenn sie mal bei Marlene Dietrich war. Sie war bei den GIs und war gegen Hitler, muss man deutlich zu sagen. Und auch in Nachkriegsdeutschland war das für die meisten Leute ein Verräterin, für viele jedenfalls. Romy Schneider ließ sich mit einem Franzosen ein, mit dem Alliierten, wurde gebasht in Deutschland, ging nach Paris. Kann ich durchdeklinieren. Lemper, wie sie alle heißen. So, das heißt, also das hat auch eine Tradition, dass man die Leute, die erfolgreich sind, irgendwie vom Sockel treten will. Und ich habe das, wenn ich das noch sagen darf, wenn du dir mal in England, in Frankreich, die vergöttern ihre Stars und ihre Leute, die öffentlich sind.
Wobei ja auch nur, also wenn ich mir zum Beispiel Großbritannien angucke, das ja, der aktuellste Fall, Harry und Meghan, da habe ich jetzt gerade auch nochmal die Doku angeschaut auf Netflix.
Ja, schlimm.
Schlimm, dass ich die angeschaut habe.
Nein. Das ist das, dass man sich sowas anguckt. Dafür haben die ja 100 Millionen Euro offenbar kassiert.
Genau, das ist ein total zweischneidiges Schwert, weil im Prinzip...
Aber das ist ein absoluter Voyeurismus. Ja,
genau, also. Aber sie sagen, also sie sind im Prinzip ja komplette Mediengegner, beziehen sich da dann auch immer wieder auf Diana, aber gleichzeitig machen sie eben diese Doku, wo sie sich öffentlich auspacken.
Er beschwert sich, dass praktisch die Medien sein Leben fast zerstört haben, schon das Leben seiner Mutter zerstört haben. Da hat er nicht ganz Unrecht. Man darf ja nicht vergessen, Lady Di kam zu Tode, als der Fahrer von ihr und Dodi Al-Fayed in Paris in den Tunnel beschleunigen musste, weil er von Paparazzis verfolgt wurde. Das hat ja auch tatsächlich bei bestimmten Dingen dann zu einem Umdenken geführt und dann, egal, zu einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dass die Paparazzis nicht mehr alles dürfen. Aber dieses neue Format von Harry, diese Vermarktung, ich finde das derartig bigott und auch tragisch eigentlich, weil er ist ja wirklich das Opfer von Dinge, für die er gar nichts kann. Nämlich erstens, in welche Familie er geboren wurde. Dann, da hast du recht, die britische Blutpresse, die noch schlimmer ist als die Boulevardmedien in Deutschland. Und dann aber auch dieses Fatale, dass man dann doch wieder mit Medien spielt, um irgendwie noch rauszukommen aus der Geschichte. Er schildert ja auch in diesem Gespräch, ich habe das nur ganz kurz mir angeguckt, weil ich das grundsätzlich, sowas gucke ich, tue ich mir nicht an, außer dass ich es aus fast wissenschaftlichen Gründen mir angucke. Aber er schildert ja, wie er gelitten hat unter diesen Medien, wie auch, er behauptet ja auch, dass eben auch vom Palast Dinge gegen ihn lanciert worden sind, an die Boulevardmedien etc. Er macht aber letztlich genau das Gleiche, macht die Tür auf und schildert Details im Streit mit seinem Bruder und was da alles war und ist damit eigentlich fast verloren. Andererseits hat er dafür natürlich unfassbar viel Geld kassiert und also Privatsphäre ist, wie man da sieht, ein sehr teures, vermarktbares, verkaufbares Gut. Das hat schon immer gegeben. Brangelina haben damals ihre Hochzeit verkauft. Die Fotos, allerdings, glaube ich, haben die das dann gespendet. Aber die Geschichte hier, die ist schon ein Höhepunkt in dem, was ich in meinen 30 Jahren Wahrnehmung von öffentlichen Personen, wie vermarkten sie ihre Privatsphäre, gesehen habe. Weil es auch eine riesige Tragik hat, finde ich. Mir tut ja einfach auch erstmal leid. Ja.
wenn du vom Wert der Privatsphäre quasi sprichst in dem Zusammenhang und dass man den eben Privatsphäre letztlich auch verkaufen kann, welchen Wert hat denn die Privatsphäre heutzutage überhaupt noch in unserer Gesellschaft? Also vielleicht auch gerade, wenn man sich Social Media anguckt, da ist ja im Prinzip letztlich jede Instagram-Story so eine kleine Home-Story.
Ja, da könnte ich jetzt ganz groß ausholen. Dazu habe ich ja sogar ein Buch geschrieben, das heißt Privat war gestern, wie Internet und Medien unsere Werte zerstören, vor 10 Jahren bei Ullstein. Nicht mehr im Handel, insofern keine Werbung. Wobei kann man wahrscheinlich noch bestellen, keine Ahnung. Ja, Mark Zuckerberg hat ja aus dem Umstand, dass Menschen stattfinden wollen und ihre Privatsphäre, und das finden sie meistens nur statt, wenn sie ihre Privatsphäre vermarkten, weil die meisten haben nicht viel mehr anzubieten, wenn du dir Facebook anguckst. Der hat ja daraus ein Milliardengeschäft gemacht und hat ja von der Post-Privacy-Gesellschaft gesprochen. Ich sehe das komplett anders. Es ist zwar richtig, dass ganz viele Millionen Menschen bei Instagram und vorher bei Facebook etc. ihre Privatsphäre öffentlich machen und alles von sich posten, wo sie gerade essen gehen, welche Erkrankungen sie haben, mit wem sie zusammen sind. Teilweise auch die Instagram-Profile von vielen jungen Frauen, da frage ich mich wirklich, wo ist die Emanzipation geblieben? Die posten sich da im Bikini optimiert mit irgendwelchen Filtern. Also ich stehe da so ein bisschen fassungslos davor, dass die Menschen inzwischen keine Scheu mehr haben, alles von sich privat preiszugeben. Das ist eben wahrscheinlich Zeitgeist. Ich finde aber, das mag so sein. Das muss sich jeder überlegen. Ich sage aber in allen Vorträgen, ich sage es auch meinen Studenten an der Uni, ich gehe auch in die Schulen, überlegt immer ganz genau, was ihr von euch privat preisgebt, weil ihr kriegt es nie wieder zurück. Und ich persönlich bin der Auffassung, dass zumindest diejenigen, die ihre Privatsphäre weiter geschützt wissen wollen, diesen Schutz weiter verdienen. So ist auch das Grundgesetz ausgelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Privat- und Intimsphäre ist erst einmal tabu. Wenn ich die Tür nicht aufmache, muss kein Mensch damit an die Öffentlichkeit gezogen werden gegen seinen Willen. Es gibt ein paar Ausnahmen, ja, aber das ist der Regelfall. Und ich finde, der Staat und die Gerichte und die Gesetze müssen weiter denjenigen schützen, der seine Privatsphäre geschützt wissen will. Weil ich glaube, dass Privatsphäre wichtig ist. Die Privatsphäre gibt es interessanterweise erst seit dem 19. Jahrhundert. Früher haben die Menschen noch im 17. Jahrhundert und so weiter, alle in einem Haus, es war auch alles beengt, in einem Zimmer gewohnt. Erst die bürgerliche Gesellschaft hatte die Möglichkeit des Rückzugs gehabt, auch räumlich. Und dann ist tatsächlich die Privatsphäre als schützbares Gut entstanden. Heutzutage ist es immer noch so, glaube ich, dass man Privatsphäre, Rückgezogenheit, möchte ich es auch mal nennen, braucht. Etwa wenn man krank ist, um genesen zu können. Wenn man Familie hat, möchte man mit dieser Zelle eigentlich alleine sein und nicht öffentlich begleitet werden etc. Das heißt, ich finde nach wie vor, Privatsphäre ist enorm wichtig. Ich rede zum Beispiel über meine Privatsphäre gar nicht, also faktisch nicht, außer über meine Sozialisation mit meinem Vater, der ja selbst öffentliche Person war.
Wo ziehst du da sozusagen auch für dich die Grenze? Also wenn ich dich jetzt beispielsweise fragen würde, was hast du für Hobbys?
Ja, also ich sag's immer, ich berate ja auch viele Mandanten aus dem öffentlichen Leben und auch Schauspieler bei Filmpremieren, wenn die dann Interviews geben müssen. Die bunte Redakteurin interessiert sich doch nicht für den neuen Film, sind wir doch mal ehrlich. Ja, die will doch aber wissen, wie war es denn seit der letzten Trennung, hast du jemanden kennengelernt etc. Und deswegen empfehle ich immer, erzählt Privates, aber nichts zu eurem Privatleben. Heißt, und lustigerweise kriegen das die Boulevardjournalisten dann auch nicht immer mit und denken, jetzt habe ich ein gutes Interview im Kasten, wo er alles über sich erzählt hat. Also Privates heißt, ich esse gerne Bio-Obst, ich fahre gerne Fahrrad, ich gucke gerne in den blauen Himmel, ich liebe Italien.
Ist das jetzt auf dich oder ist das jetzt generell gesprochen? Nee,
das ist einfach nur ein Beispiel. Das heißt, okay. Ich überlege gerade, esse ich gerne Bier? Nein. das sind das, weißt du, so Antworten, da glaubt man, dass man was
preisgibt. Man kennt jemanden.
Man kennt jemanden so. Aber sage nicht, mit wem du lebst, wie deine sexuelle Orientierung ist, wann, ob du Kinder möchtest etc. Und einige meiner Mandanten, die sind natürlich inzwischen Vollprofis, die sagen dann so auf Antworten, sagen sie, ihre Kinder spielen ja Klavier, dann sollte man antworten, ich finde es generell wichtig, dass Kinder Klavier spielen. So, das heißt, also ich würde dir meine Hobbys wahrscheinlich erzählen, weil das ist erstmal nichts mit Privatsphäre im engeren Sinn und Privatleben zu tun. Ich würde dir aber nicht erzählen, wie ich privat lebe.
Und deine Hobbys sind, wenn wir jetzt schon so dabei sind?
Kunst, Fotografie, also nicht, dass ich selber fotografiere, aber Kunst. Ich gehe sehr viel in Museen und in Ausstellungen. Ich sammle auch Kunst.
Was ist dein wertvollstes Objekt?
Ein Gemälde von Rainer Fetting, von den Neuen Wilden. Ich liebe die Neuen Wilden, mit denen bin ich auch aufgewachsen. Hier die Berliner Malergruppe in den 80er Jahren. Middendorf, Fetting, Salome, die Malerei der 80er Jahre, die mich hier auch geprägt hat, die liebe ich tatsächlich. Ich liebe Interior. Ich finde, ich liebe alte Werbefiguren. Sag mal, ich zum Beispiel auch.
Was für alte Werbefiguren?
Ja, zum Beispiel so ein ja, der Sarottimo ist, glaube ich, inzwischen aus richtiger Weise verboten worden. Aber Werbefiguren aus den 30er, 40er Jahren. Also als ich in New York war, als junger Jurist, habe ich längere Zeit in New York gelebt. Da bin ich immer auf Trödelmärkte gegangen, habe so alte Ton-Werbefiguren aus den 30er Jahren für Gin oder Whisky oder sowas gekauft. Bengal, Gin, Tiger und so weiter. Was habe ich noch? Ich liebe Musik. Ich bin absoluter Beatles-Fanatiker. Ich habe, glaube ich, bestimmt 80 Bücher über die Beatles. Kann dir genau sagen, wer welchen Song Gitarre spielt, etc. So, das so. Musik, Kunst, also eigentlich musische Themen. Dann interessiere ich mich sehr für Politik. Ich liebe es, Tageszeitungen zu lesen. Ich lese am Wochenende bestimmt 5 Zeitungen. Auch den Tagesspiegel übrigens.
Das haben wir vorher abgesprochen.
Nein. Nein. Ich lese Springer nur, wenn es sein muss. Nur, wenn ich einen Fall habe. Freiwillig tue ich mir das nicht an. Was habe ich noch? Private Hobbys. Ja, schon so schöne Dinge eigentlich. Ja,
musstest du selbst mal für dich in dem Sinne anwältlich tätig werden, dass jemand Dinge von dir preisgeben wollte, die du nicht preisgegeben haben wolltest?
Ja, ich habe gerade selber beim Bundesgerichtshof einen Prozess gewonnen, wo über meine Privatsphäre berichtet wurde.
Und das musste dann zurückgezogen werden?
Ja, es darf nicht mehr gedruckt werden, ja. Ich habe aber auch dem Manager-Magazin letztes Jahr eine Gegendarstellung reingedrückt, dass ich keinen Walter Ulbricht-Bart trage und mein Hemd nicht immer erst ab dem 4. Knopf geschlossen ist oder sowas. Ich habe auch schon mal, stimmt, bei euch habe ich auch schon mal was ich habe auch schon mal eine Gegendarstellung gegen Super Elo erwirkt, dass ich es nicht mag, als prominenten Anwalt bezeichnet zu werden. Das haben die nämlich behauptet.
Ich weiß noch, bei uns beim Checkpoint, das hatte jetzt nichts mit dir, doch indirekt, glaube ich, aber es war quasi diese eine Gegendarstellung. Ich glaube, inhaltlich ist jetzt gar nicht so super relevant, was es war, aber es war letztlich, mussten wir sie 4-mal drucken, weil es immer wieder Formfehler gab. Das war doch für dich wahrscheinlich auch eine Freude, oder? Dass der Checkpoint dann 4-mal
eine Gegendarstellung zu veröffentlichen, ist auch eine Kunst. Und der Checkpoint hatte über mich etwas behauptet. Ich glaube, da ging es um eine Tätigkeit für die Senatskanzlei.
Für die Senatskanzlei, ja, genau.
Für den regierenden Bürgermeister. Und die stimmte irgendwie nicht. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und dann hat aber der Checkpoint das immer nicht so veröffentlicht, wie eine Gegenstellung veröffentlicht werden muss. Und da habe ich einfach auf mein Recht bestanden, dass es gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht wird. Und da bin ich dann auch tatsächlich nachhaltig. Also wenn man meine Rechte verletzt, wehre ich mich natürlich auch. In der Tat, weil du mich ja gefragt hast, ich habe jedes Jahr bestimmt in eigener Sache 20 Pressesachen bestimmt. Weil natürlich, das muss man auch mal sagen, ich bin natürlich auch jemand, an dem sich Medien reiben und wenn die versuchen immer wieder über mich Sachen zu schreiben, wenn die nicht stimmen, gehe ich dagegen vor und zwar nachhaltig.
Was heißt nachhaltig in dem Sinne,
bis
es aus der Welt ist?
Immer wenn was falsch ist, gehe ich dagegen vor.
Wie viel Zeit hat man denn, um gegen sowas vorzugehen? Du hast ja vorhin schon gesagt, das ist ein
Zweifel. Abkenntnis, wenn man eine einstweilige Verfügung erwirken würde, hat man für eine Gegenstellung hat man 2 Wochen Abkenntniszeit und für eine Unterlassung, also für ein Verbot der Behauptung oder der Aussage, hat man 4 Wochen Zeit. Aber du bist eigentlich immer under pressure.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. Als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Wenn wir in Sachen, was schreiben die Medien oder letztlich auch so ein bisschen die Frage zwischen, was gehört in die Öffentlichkeit und was nicht, landet man ja auch zwangsläufig immer so ein bisschen, finde ich, beim Fall Julian Reichelt. Da gab es ja jetzt gerade nochmal, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, eine neue Veröffentlichung vom Reschke-Fernsehen in der ARD.
Natürlich habe ich die gesehen.
Titel Bumsen, Belügen, Wegwerfen. Es ging nochmal darum im Prinzip, dass die Frauen sagen anonym im Prinzip nochmal über diesen Machtmissbrauch sprechen. Die Dinge, die Julian Reichelt da offensichtlich getan haben soll. Julian Reichelt kommt dann direkt ums Eck mit einem Medienanwalt und sagt, das ist alles Verleumdung, das sind alles unwahre Aussagen.
Ja, also Julian Reichelt, das ist so ein bisschen bigott. Es war schon bei Kai Diekmann, seinem Vorgänger, so, der hat mir gegen die Taz geklagt, weil er sich in seinen Rechten verletzt sah, damals mit dieser Penisgeschichte da an dem Gebäude der Taz. Und da hat das Landgericht Berlin völlig zu Recht entschieden, jemand, der jeden Tag die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre anderer verletzt, muss mehr einstecken können als andere. Und ich fand es schon geradezu absurd, wenn nicht sogar abscheu, also nee, ich fand es eigentlich völlig absurd und unfassbar bigott, dass Reichelt ernsthaft bei Krömer in der Sendung zu der Frage mit den Frauen sagt, das sei seine Privatsphäre. Also erstens, ein Bild-Chefredakteur, der jeden Tag die Privatsphäre anderer verletzt, um Auflage und Cash zu machen, der muss viel mehr aushalten, erstens. Und zweitens, das, was Julian Reichelt da im Beruflichen gemacht hat, ist natürlich nicht nur Privatsphäre. Es hat ja mit seinem Beruf zu tun. So. Und von daher ist das Argument für mich nicht zielführend. Also bei Reichelt, ich sage nicht, dass der Mann rechtlos ist, überhaupt nicht. Aber er muss auf jeden Fall eine kritische Betrachtung auch mit den Bezügen zu dem, was er da gemacht hat, öffentlich hinnehmen. Und dass er jetzt Anwälte bemüht, die anderen Medien und Berichterstattung untersagen wollen, bärt nicht einer gewissen Komik, ehrlich gesagt. Es ist aber eine absurde Feststellung, die ich habe, gemacht über die Jahre. Es gibt kaum empfindlichere Menschen, wenn es um Berichterstattung über sie geht, wenn es um Chefredakteure geht. Also die
Chefredakteure oder auch Chefredakteurinnen?
Ich muss tatsächlich jetzt eher von Männern sprechen, zumal ich auch einige Chefredakteurinnen schon vertreten habe, aber die haben sich nicht gegen Berichterstattung gewehrt. Verleger und Chefredakteure sind somit die empfindlichsten Menschen, wenn es um öffentliche Berichterstattung geht. Wie gesagt, ich habe das gesehen bei Reschke. Ich bin da so ein bisschen gehindert, was dazu zu sagen, weil ich in diesen Sachen anwaltlich involviert war für ein paar Frauen. Das ist ja kein Geheimnis. Und deswegen dazu eigentlich nichts sagen kann und will. Aber also allgemein zu dem Phänomen Reichelt und was da, wie er selber da seine Rolle sieht und dass er sich jetzt zum Opfer macht, das finde ich nur noch absurd. Und ich finde es genauso. Das hat ja Reschke jetzt nochmal, die Sendung hat ja nochmal gezeigt, wie lange die bei Springer in der Geschäftsführung Bescheid wussten. Und alles, was Döpfner da später erzählt hat unter seinem Dach in seinem komischen Videoposter für die Mitarbeiter.
Eine einvernehmliche Beziehung.
Ja, war, also das ich, ist, da fällt mir einfach nichts mehr zu ein. Und man muss einfach sagen, er war offenbar von der Geschäftsführung gewollt als Chefredakteur, weil dort die Auffassung herrschte, gerade bei Herrn Döpfner, dass er eben der einzige Journalist in Deutschland ist, der noch der Politik den Spiegel vorhält und alle anderen nur noch Propagandajournalisten seien. Das ist ja auch öffentlich geworden, dass er offenbar diese erst sehr später als ironisch bezeichnet. Aber ich glaube, dass ernsthaft bei Springer diese Denke herrscht und auch herrschte, dass man mit Chefredakteur Reichelt und auch anderen Verantwortlichen der Blauen Gruppe dort meint, einen bestimmten Journalismus zu machen, um den richtigen Journalismus zu machen für dieses Land. Das ist die Auffassung. Und deswegen hat man auch so lange an ihm festgehalten, egal was er sonst veranstaltet hat. Und diese ganze Außendarstellung von Springer, diese Krisenkommunikation, wenn ich das noch sagen darf, du siehst, das ist ein Thema, was mich ein bisschen umtreibt. Also wie die in der Krise in eigener Sache mit umgegangen sind und dann, wie es jetzt offenbar bei Reschke auch nochmal gezeigt wurde, dass dann sogar Dossiers erstellt worden sind über die Hintermänner, dass versucht wurde, die Gegner des Verlages in der Sache auszukundschaften etc. So, also das weiß ich nicht, ob es stimmt. Insofern möchte ich auch nicht gleich wieder von Springer wegen der Aussage verklagt werden. Aber offensichtlich wurden also nicht vorrangig sich bemüht, die Sache intern zu klären, sondern man sah die anderen, die die Klärung betrieben haben, als die Feinde des Verlages an. Und das fand ich schon ziemlich absurd, muss ich schon sagen. Zeigt aber auch die Denke dem Haus.
Du hättest Julian Reichelt, das ist die Frage erübrigt sich so ein bisschen, aber du hättest ihn nicht vertreten.
No way. Niemals. Ich werde mein, ich sag's mal, das klingt jetzt ein bisschen selbstverliebt, aber ich werde mein Know-how und mein Intellekt niemandem zur Verfügung stehen, dessen berufliches Tun ich im Wesentlichen, ich sag's mal, vorsichtig verurteile.
Du hast, glaube ich, auch mal gesagt, dass du immer auf der richtigen Seite stehen willst.
Ja.
Das kann man aber ja nicht immer so trennscharf sagen. Manchmal weiß man vielleicht ja auch am Ende erst, welche die Seite die richtige war.
Also, ich meine damit, dass ich nicht auf der Seite von Rechtsverletzern stehen möchte, was im Zweifel dann eben Burda, Bauer, Springer sind. So. Und ich möchte Menschen helfen, die zumindest vortragen, dass ihre Rechte verletzt worden sind. Insofern versuche ich insoweit, meine ich, diesen Satz auf der richtigen Seite zu stehen. Ich vertrete auch ganz bewusst nicht die AfD. Ich halte diese Partei für Brandstifter. Ich vertrete keine Sekten. Ich möchte auch mit Personen nichts zu tun haben, denen Straftaten im Zusammenhang mit Kindern vorgeworfen werden. Da gab es ja auch spektakuläre Fälle in den letzten Jahren. Da möchte ich noch nicht mal tätig werden, wenn da ein Verdacht im Raum ist, weil das einfach ich bin selbst Vater und ich möchte mit diesem Surrounding einfach nichts zu tun haben. So, und ansonsten vertrete ich Politiker aller demokratischen Parteien. Teilweise ist es ja, hast du ein paar hast du genannt, ohne dass ich das jetzt bestätigen würde, aber und bin auch der Auffassung, dass auch dass die genauso denselben Rechtsschutz genießen können wie andere. Aber das meine ich mit auf der richtigen Seite stehen. Dass ich möchte nicht auf der Seite von Rechtsverletzern stehen.
Jan Böhmermann zum Beispiel mit dem Schmähgedicht hatte ja letztlich das Recht verletzt, wenn man so will.
Sehr gute, okay, Chapeau. Die Frage kam, es gibt einen Bereich, wo ich immer wieder versuche, tatsächlich dann insoweit auf der anderen Seite zu stehen, das ist die Kunstfreiheit. Deswegen bin ich, aber wie ich schon sagte, oft auf Seiten der Filmproduzenten und Regisseure, wenn es um Verfilmungen geht, von Literatur, also Romanen, wenn die erscheinen oder Sachbüchern oder eben Satire, weil ich finde, im Bereich der Kunstfreiheit muss mehr erlaubt sein als im Bereich der Pressefreiheit. Die Presse muss wahrhaft berichten und die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre achten. Die Kunst und die Satire darf überzeichnen.
Darf die alles?
Nee, Satire darf nicht alles. Habe ich auch übrigens in einem Gastbeitrag im Tagesspiegel schon mal lang und breit ausgeführt.
Ich würde noch mal auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen, nämlich so ein bisschen auch die Frage her, wenn wir über Privatsphäre reden, woher kommt sozusagen auch der Hang zur Privatsphäre? Du hast vorhin schon das Buch zitiert. Wir haben vielleicht Transparenzhinweis uns vor ein paar Monaten schon mal getroffen, nämlich auf Schwanenwerder für ein Buchprojekt. Und diese Insel, das ist eine kleine Insel im Süden Berlins, da bist du teilweise aufgewachsen, denn Opa, wenn ich es jetzt nochmal richtig wiedergebe, hat da im Prinzip ein Stück Land aufschütten lassen. Dann wurde darauf das Haus gebaut. Dein Papa ist da bis heute Inselältester. Wenn du Schwanenwerder anderen Menschen so in, weiß ich nicht, 2, 3 Sätzen einmal beschreiben müsstest, was würdest du denen sagen? Was ist das für eine Insel?
Also Schwanenwerder ist zum einen, da ist mein Vater ja bekanntermaßen, jedenfalls für die Berliner, Westberliner ist das auch ein Thema gewesen, ist ja schon so der Chronist der Insel. Schwanenwerder ist, finde ich, immer ein, also an Schwanenwerder kannst du deutsche Geschichte erzählen. Also wer da in den 20er Jahren gelebt hat, sehr viele jüdische Mitbürger der Weimarer Republik, die dann das Land verlassen mussten, Banker etc. Im Dritten Reich haben da die Nazis gewohnt, also Goebbels, Speer, Morell, der Arzt von Hitler.
Für Hitler soll ja auch ein Haus reserviert gewesen sein.
Für Hitler war ein Haus reserviert. Im Nachkriegsdeutschland hat da, Achtung, Axel Springer gelebt. Da schließt sich der Kreis. Und insofern ist Schwanenwerder zunächst einmal ein geschichtsträchtiger Ort, wo praktisch jeder Meter, wir sind ja beide mal um die Insel damals gelaufen.
Das ist eine Straße quasi, ja, die einmal rutscht.
Wo jeder Meter eigentlich deutsche Geschichte ist. Und für mich war es, und insofern, weil du mich ja fragst, wie viel ich von Privatsphäre und Privatleben, ich rede einfach abstrakt, also ich erzähle von meiner Sozialisation in Berlin, das finde ich noch nicht eine Veröffentlichung meines Privatlebens. Für mich war es als Kind natürlich sehr privilegiert, auf einer Insel aufzuwachsen, wo man am Wannsee ins Wasser springen konnte, segeln konnte mit einem kleinen Segelschiff, in den Wald gehen konnte, bin ich damals mit meinem Bruder, es war einfach eine wunderbare Kindheit. So, insofern ist erst einmal für mich Schwanenwerder der Ort meiner Kindheit, wenngleich ich die ersten Jahre in Morbid in Tiergarten aufgewachsen bin. Ich bin erst mit 6 oder 7 erst mit 10 nach Schwanenwerder.
Das war dann aber auch wahrscheinlich ein Kulturschock, oder? Wenn man vorher in Moabit aufwächst und auf einmal ist man auf so einer Insel mit einer Straße, die übrigens, Fun Fact, im ersten Monopoly die teuerste Straße auch war.
Also ja, wenn gleich mal dazu sagen muss, meine Familie hat, glaube ich, schon seit dem 18. Jahrhundert in Morbid gelebt. Also meine ganzen Vorfahren haben da praktisch schon gewohnt.
Hast du so einen Stammbaum, ja, in so einem richtigen Familie?
Ja, ja.
Was weiß man da noch so über die? Also bis wohin geht der
also
zurück?
Also mein Urgroßvater war, glaube ich, sowas wie Bezirksbürgermeister von Tiergarten im 19. Jahrhundert. Und es waren Bauunternehmer, Architekten, auch immer wieder Polizeioffiziere, aber nicht im Dritten Reich, sondern eben in der Weimarer Republik. Wir haben schon einen Berliner Stammbaum, wir sind schon eine sehr ziemlich alte Berliner Familie, was es nicht mehr so oft gibt, tatsächlich.
Und das wurde immer weitergereicht, ja. Oder hat sich da jemand von euch mal hingesetzt und hat gesagt, ich arbeite das jetzt mal auf?
Das hat bei Großvater Erwin Scherz, der hat das mal aufgeschrieben, ja. Also wir wissen, dass die Hälfte unserer Familie stammt aus Frankreich, also sind Hugenotten gewesen, die ja nach dem Edikt von Nantes, Friedrich der Große hat ja dann die Franzosen, also die Protestanten, aufgenommen. Und viele der Vorfahren von mir haben französischen Ursprung. Weswegen
Bonjour.
Bonjour, ja. weswegen ich habe schwarze Haare und blaue Augen. Das ist jetzt nicht unbedingt, ne? Das könnte auch französischen Ursprung sein. Ob es das der Grund ist, weiß ich nicht, weil schwarze Haare habe ich jetzt nicht mehr, okay. Aber wir haben einen hugenottischen Ursprung mit Bezügen eben, die damals nach Preußen ausgewandert sind. Ja.
Und jetzt waren wir bei Moabit, wo quasi schon lange Teile gewohnt haben und jetzt nach Schwanwerder zurück. Das war quasi unsere Kette gerade, wie wir den Ausflug gemacht haben.
Ja, wie gesagt, es ist im Wesentlichen, aber erstmal sind es meine Kindheitserinnerungen. Mhm.
Und war es ein Kulturschock für dich dann als Jugendlicher darüber zu gehen?
Ich kannte das schon, weil meine Großmutter da gelebt hatte. Wie gesagt, das war ja das Haus meines Großvaters, wo wir da hingezogen sind. Die hat da gelebt, insofern kannte ich das schon. Ich habe aber auch Alt-Moabit damals, guck mal, ich bin 72 da eingeschult worden, im Tiergarten. Das war schon sicherlich ein Arbeiterbezirk, aber wir waren immer eine relativ bodenständige Familie. Also wir waren jetzt nicht so eine Upper-Class-Familie oder sowas. Eher Bildungsbürgertum, würde ich sagen. Aber ich bin halt, Berlin war ja auch, West-Berlin war ja auch damals, das darfst du nicht vergessen, eine ganz andere Welt, als es heute ist. Also West-Berlin war ja auch viel geschützter als heute. Das kann man gar nicht vergleichen. Das ist hier der Rias, da war ich auch mal.
Da hast du angefangen, ne?
Da habe ich gearbeitet, ja. Als Aufnahmeleiter während meines Studiums bei Rias 2. Das war 87, 88, da war Rias 2 damals der erfolgreichste öffentlich-rechtliche Rundfunksender, was vielleicht heute so, was ich heute höre, ich ja Radio 1 war. Und da habe ich während meines Jurastudiums ein paar Jahre gearbeitet als, man nannte das Redaktionsassistent, bei den laufenden Sendungen.
Also eigentlich hast du die Seiten irgendwann mal gewechselt.
Ja, quasi. Ich wollte ja ursprünglich Journalist werden.
Und das hast du weshalb verworfen?
Also zum einen, Katharina Blum, wie gesagt, Heinrich Böll, diese Geschichte wie eine Boulevardzeitung.
Aber du hättest ja auch ein guter Journalist werden können.
Ja, ja. Jetzt komme ich nochmal zu meinem alten Herrn zurück. Der hat, ich habe dann 18, dann war ich hier beim Rias und dann bin ich dann auch hier ein Jahr lang in der Rechtsabteilung und in der Intendanz gewesen, im letzten Jahr des Rias eigentlich. Und da hätte ich auch in der ARD bleiben können. Mein Vater hat damals zu mir den Satz gesagt, ja, kannst du machen, Journalist, aber überleg, auf welcher Seite der Mikrofone du sitzen willst.
Und du wolltest heute auf der anderen Seite sitzen.
Denk mal kurz drüber nach, was das heißt. Also, wie gesagt, ich schätze den Beruf des Journalisten sehr. Ich habe auch, ich finde auch, Journalismus und Presse ist absolut wichtig für unser Land und unsere Gesellschaft. Ich lese, wie gesagt, selber sehr, sehr gerne Tageszeitungen, also SZ, Tagesspiegel, FAZ und so weiter. Ich finde auch der öffentlich-rechtlichen Rundfunk schlecht konstituierend für unsere Demokratie. Aber ich finde schon, wenn der Spiegel am Freitag erscheint, vergibt er nur Noten. Wer hat wieder was falsch gemacht? Wer ist ein Idiot? Wen können wir anklagen? Wer muss zurücktreten? Und wir sind die Guten. Und ich finde zum einen die Selbstgerechtigkeit von Journalismus manchmal schier unerträglich. Ja, gerade wie gesagt, wenn es mal gegen die Journalisten selber geht, sind sie unfassbar empfindlich. Und ganz ehrlich, ich finde, der Beruf des Journalisten ist auch, da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Selbstkritik wünschen. Letztlich beurteilt der Journalist das Tun und Schaffen anderer und bewertet es von morgens bis abends. Deswegen vergleiche ich die Berufe des Journalisten auch gerne mit Lehrern. Weil auch
ich würde aber nicht nur sagen, dass wir nur bewerten, ich würde auch sagen, dass wir erklären.
Ja, deswegen, wie gesagt, ich finde es ja auch wichtig, aber trotzdem ist es auch erstmal ein Beruf, der immer wieder sich mit dem Tun und Verhalten anderer beschäftigt, ohne sich selbst jemals in Frage zu stellen. Das finde ich so als Grundauffassung manchmal kritisierenswert, lass es mich so formulieren. Und ich bin dann letztlich Anwalt geworden, weil ich für mich persönlich glaube, ich kann mehr gestalten in meiner Arbeit mit meinem Know-how als Anwalt, als als Journalist. Ich konkret. Ja? Und noch einmal, ich finde gerade investigativen Journalismus absolut notwendig, um Missstände in Staat und Gesellschaft aufzudecken, aber ich würde mir manchmal ein bisschen mehr Selbstkritik wünschen, auch eine Korrekturfähigkeit. Also wenn man Fehler gemacht hat, kann man das auch einräumen. Und das sind gerade so Speerspitzen der Demokratie wie der Spiegel sehr, sehr langsamer Fehler einzuräumen, wenn man was gemacht hat. Ich erinnere nur an den einen oder anderen Fehler beim Spiegel in den letzten Jahren. Jetzt zum Schluss wieder, wo sie einräumen mussten, dass eine Geschichte nicht stimmte. Das wird aber dann alles so ganz langsam zugestanden. Ja, ist uns durchgerutscht, tut uns leid.
Aber so ähnlich ist das doch auch in der ganzen Gesellschaft. Also ich sage mal, Fehlerkultur ist ja sowieso, hast du vorhin schon gesagt, was in Deutschland jetzt vielleicht nicht die größte, höchste Kultur ist. Also,
hast du recht.
Wir hatten kürzlich Annalena Baerbock bei uns im Interview, die ja auch gesagt hat, wer keine Fehler macht, der hat nie gelebt. Aber letztlich hat sie das auch natürlich gesagt, weil sie eine ganze Menge Fehler gemacht hat, die dann letztlich ja auch in der Presse gelandet sind, wo man sicherlich auch drüber streiten kann, welche davon waren jetzt berechtigt dort und welche nicht. Aber ich sag mal, Fehler eingestehen, Fehler machen, wie auch die Politik damit umgeht. Wir sehen das bei wahnsinnig vielen Rücktritten. Da wird kein Fehler eingesehen, sondern da wird sich letztlich irgendwie rausgemogelt. Also das ist ja...
Das ist so ein bisschen Henne-Ei. Ich habe ja vorhin von der gnadenlosen Gesellschaft gesprochen. Also einerseits wird es faktisch nicht von der Öffentlichkeit nicht respektiert, wenn jemand Fehler macht. Das wird sofort angeklagt, bis hin zum Rücktritt rufen, Empörungsgesellschaft Deutschland. Also man darf sich eigentlich nichts mehr erlauben. Es wird sofort, also sofort steht die berufliche Existenz auf dem Spiel. Das ist das eine. Ich finde aber, Fehler einzugestehen, zu sagen, das habe ich falsch gemacht, das war ein Fehler, das konnte übrigens Merkel ganz gut. Die hat ein paar Mal gesagt, das war ein Fehler. Es gibt auch immer wieder Politiker, die das machen, finde ich. Weil ich finde, man darf auch von Politikern nicht erwarten, dass sie in allem immer alles richtig machen. Aber ich finde, dass Medien mit zu dieser Gnadenlosigkeit beitragen und eben sofort, wenn auch nur irgendjemand einen falschen Satz sagt, geht das los. Und dann werden
sind
die
das
anderen
wirklich die Medien oder sind das nicht die sozialen Medien?
Es kommt, ja, hast du recht. Es sind die sozialen Medien, aber oft gehen auch die tradierten Medien sofort drauf. Ist so.
Ich würde noch einmal kurz zurück zu Schwanwerder tatsächlich kommen. Wir sind da jetzt ein bisschen weggegangen. Aber was ich da super spannend finde, ist, dass ja auch auf dieser Insel diese ganze Privatsphäre-Geschichte so wahnsinnig hochgehalten wird. Also ich glaube, du hattest das auch mir gegenüber mit den Worten beschrieben, dass es quasi alles, das Leben hinter den Fassaden spielt. Und mich würde das total interessieren, was quasi auch dieses Aufwachsen in einer Welt der, ich nenne es jetzt einfach mal Geheimnisse, ich weiß gar nicht, ob Geheimnisse das richtige Wort ist, inwiefern dich das auch geprägt hat.
Ja, das hat mich geprägt, wobei natürlich mein Vater ja schon relativ dann auch eine öffentliche Person war und ich damit eigentlich auch aufgewachsen bin, dass es eine Öffentlichkeit mit dem Amt verbunden gibt. Ja, er war ja vorher auch schon Gerichtspräsident, bevor er Polizeipräsident wurde und so. Das heißt, das kannten wir familiär so ein bisschen. Ich glaube, meine Mission, dass ich für Privatsphäre mich einsetze, meine Mission, wie man so schön sagt, die kommt aus einem bisschen noch, das hat jetzt nicht nur mit, wie man da aufgewachsen ist, zu tun, sondern ich bin wirklich vom humanistischen Menschenbild überzeugt. Ja, ich glaube, dass der Humanismus, das ist immer nah am Christentum, aber nur ohne Glaube. Ja.
Bist du gläubig?
Ich bin gläubig, ja. Ja. Wobei das eigentlich eine sehr private Frage ist, aber ich bin Protestant, ich bin in der evangelischen Kirche. So. War auch immer auf den Kirchentagen als Jugendlicher und so weiter. Wie gesagt, auch in der Gemeinde aktiv und so. Aber ich glaube schon ans humanistische, / christliche Menschenbild nach Erasmus von Rotterdam. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das heißt, ich glaube schon, dass sich die Gesellschaft, das Recht, die Philosophie, der Sozialstaat etc. muss sich nach dem Menschenbild ausrichten, nach dem Menschen. Und das ist auch das, was mich manchmal bei der Diskussion mit, wenn wir gegen Presse vorgehen, wird immer sofort die Zensur, Zensur, Zensur. Also erstmal Zensur ist es nicht. Zensur findet nämlich in Deutschland nicht statt. Das ist nämlich, wenn vor Veröffentlichung eine staatliche Behörde etwas freizeichnen muss. Das haben wir glücklicherweise nicht mehr. Das war mal früher in der Reichsschrifttumskammer so oder in der DDR, wo dann die Platten von den Pudis vorher von irgendeiner Behörde freigegeben werden mussten. Nein, aber wenn das Individuum sich gegen öffentliche Vorführung zur Wehr setzt, ist es erst einmal etwas Gutes und etwas Richtiges. Und von daher kommt meine, was mich antreibt, schon so ein bisschen eher von diesem humanistischen Ansatz heraus, dass der Mensch nicht Opfer öffentlicher Vorführung werden sollte.
Was macht das mit dir als Individuum, wenn du letztlich, ich sag mal, die Geheimnisse der kompletten deutschen Oberschicht kennst?
Das hat neulich Olli Schulz, glaube ich, im Podcast mit Böhmermann erzählt, dass ich irgendeinen, ja, natürlich als Anwalt, wenn du als Anwalt nicht mit dem Geheimnis des Mandanten umgehen kannst, hast du deinen Beruf verfehlt. Also ich habe ja wie ein Pfarrer eine absolute Verschwiegenheitspflicht zu dem, was mir anvertraut wird. Insofern ist, wenn das ist wie ein Arzt, der einfach Blut sehen können muss. Also ich nehme die Informationen natürlich mit ins Grab, das ist doch klar.
Aber es verändert wahrscheinlich ja schon auch den Blick einfach auf eine Gesellschaft, je mehr man weiß, oder?
Ich glaube, dass man sich damit, es gibt zwei Erkenntnisse. Jeder Mensch macht Fehler und es ist auch völlig okay, dass Menschen Fehler machen. Und wir sollten damit auch vorsichtiger umgehen, finde ich. Und es gibt eben auch viele Menschen, die einfach Abgründe haben. Das gehört auch zum Menschensein dazu. Und
sag mal, was du mit Abgründe meinst. Also ohne jetzt konkrete Namen zu nennen natürlich, aber so Beispiele.
Na, wie kommt es zu Straftaten? Wenn du mit Strafverteidigern sprichst oder mit Menschen, die sich mit strafrechtlichen Dingen auseinandergesetzt haben, die haben dann schon immer wieder, erklären die mir natürlich auch aus Strafverteidiger sagen, du musst damit einfach leben, Menschen haben Abgründe. Jeder Mensch ist in der Lage, letztlich solche Taten zu begehen. Das glaube ich nicht unbedingt. Aber guck mal, ich glaube, dass jeder Mensch Dinge in sich trägt, Gedanken in sich trägt, jetzt gar nicht strafrechtlicher Art, irgendwelche Fantasien in sich trägt, die er einfach für sich behält. Ich glaube, dass jeder Mensch nicht alles allen erzählt und auch bestimmte Sachen keiner weiß, die jemand in seinen Gedanken in sich trägt. Das müssen jetzt nicht immer Abgründe sein. Und das gehört auch zum menschlichen Dasein meines Erachtens dazu, dass er das Recht dazu hat. Und mit Abgründen meine ich, das ist ein bisschen über das, der Begriff ist einfach falsch, aber dass Menschen sich trennen nach einer Liebesbeziehung, dass Menschen einen anderen Partner kennenlernen, dass sie vielleicht auch mal diesen alten Begriff Ehebruch finde ich eh falsch, aber dass sie eben dann auch betrügen, dass sie auch nicht immer die Wahrheit sagen, dass sie sich dass Menschen auch Drogen genommen haben in ihrem Leben. Das sind einfach Dinge, die passieren und die nicht gleich dazu führen müssen, dass die Menschen dann einfach nichts mehr machen dürfen oder gesellschaftlich nicht mehr stattfinden dürfen oder sich nicht mehr verhalten dürfen.
Du hast, glaube ich, mal gesagt, Strafrecht ist dir too much, deshalb bist du da nicht eingestiegen. Ja. War das quasi auch die Sorge, dass du mit einer zu krassen Abgründen nicht umgehen kannst?
Ich glaube, ich bin dazu zu fein beseitet, ehrlich gesagt. Zu eng. Also mein Bruder ist ja Strafrichter und beschäftigt sich tatsächlich mit Tötungsdelikten. Ich könnte das einfach nicht. Ich glaube, ich würde das dann doch mit nach Hause nehmen. Und die Sachen, die ich so habe, sind auch viele krasse Sachen dabei, die dann eine Öffentlichkeit bekommen. Da kann ich immer noch ganz gut abschalten. Ich glaube, mit so wirklichen, wirklichen Abgründen von Morddelikten, Tatortfotos, also das wäre mir einfach too much. Das wäre mir schlicht too much, das ist das richtige Wort. Ja.
Wie eng bist du mit deinem Bruder da? Also tauscht ihr euch viel aus?
Ja. Wir sind zusammen aufgewachsen, wir sind auch nicht so weit auseinander und beide Juristen, also da tauscht man sich aus, klar.
Und würdest du sagen, ihr habt durch das, was ihr macht, unterschiedliche Blicke auf die Welt?
Das ist eine gute Frage, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Wahrscheinlich schon, wobei wir natürlich beide,
wir müssen aussteigen, aber du kannst deinen Satz noch sehr gerne zu Ende reden.
Wir sind beide eher... Ja, wir sind beide Realisten. Aufgrund unserer Arbeit, glaube ich.
Wenn dein, ich sag mal so, jugendliches Kreuzberger Band ich heute sehen würde, was du machst, was wäre das, was ihn am meisten überraschen würde, glaubst du?
Also ehrlich gesagt, wie pflichtbewusst ich bin und wie hart ich arbeiten kann. Das hätte ich mir nicht zugetraut damals, dass ich wirklich so einen 12-13-Stunden-Tag durchziehen kann.
Und was würdest du andersrum deinem 17-jährigen Ich für einen Tipp geben, was du heute weißt, was du damals nicht wusstest?
Hab keine Angst.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, vielen Dank für die Runde Berlin.
Gerne.
Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel. Aus der Welt. Aus der Weltstadt.